Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Es ist Zeit für eine neue Ausgabe von 7+3 bei Echtgeld TV. Und dazu habe ich mir heute jemand Besonderen eingeladen, der Deutschlands Twitter-Gott, so muss man sagen, weil X-Gott klingt einfach total behämmert, ist. 348.000 Follower auf X hat der Schuldensühner, besser bekannt unter dem Namen Holger Czepitz. Und darüber freue ich mich, dass Holger heute hier ist. Hallo Holger.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Bevor wir anfangen, euch darüber zu informieren, was Holgers drei Top-Holdings sind und warum er diese heute ausgewählt hat, wie er auf die 7 Fragen antwortet, eine Sache vorab. Der Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und bevor ich jetzt mit den ganz klassischen 7+3 Fragen beginne, ist natürlich eine Frage ganz vorab dann bei dir schon mal interessant. Schuldensühner, du hast es bestimmt schon 28.000 Mal erklärt, aber noch nie bei Echtgeld TV.
Ich habe mal ein Buch geschrieben, zusammen mit dem Professor Kai Konrad, Schulden ohne Sühne hieß das. Warum uns Staatsschulden alle was angehen und das Thema ist ja jetzt brandaktuell. Was wir damals
ja, es ist gerade 1 Billion aktueller geworden.
Genau, was wir damals übersehen haben, dass man eigentlich viel mehr noch Schulden machen kann, bevor die Märkte durchdrehen. Das haben wir damals übersehen, aber was wir nicht übersehen haben, dass man nicht Schulden machen kann, ohne nicht irgendwann die Sühne zu leisten zu müssen. Und das ist genau das Thema.
Habt ihr damals, als du das Buch geschrieben hast mit dem Kollegen, sowas wie Negativzinsen als Wort schon gehabt oder war das vor dieser Zeit?
Nee, das gab es nicht. Der gab es erst seit 2010. Wir haben das Buch geschrieben, das war kurz vor der Euro-Krise. Und das kam dann genau in die Euro-Krise rein. Also das Timing hätte nicht viel besser sein können. Und dann kam ja erst später, ich glaube 2010, 2012, kamen dann die Minuszinsen. Auch das eine Erfindung, Wahnsinn. Ja. Ich glaube, das kriegen wir nie wieder. Ich glaube, das haben wir gelernt, dass es jetzt nicht so das tolle Investment war und eigentlich nur einige Menschen reich gemacht hat auf Kosten anderer. Aber dass wir mit Schulden, ich glaube, das wird es immer wieder geben. Und immer wieder die Idee, dass man mit Schulden reich werden kann. Aber da hätte ich so meine Zweifel.
Na, das ist, bleibt ja in den nächsten Jahren auch ein spannendes Thema. Schulden sind ein immer aktuelles Thema. Und gerade bei dem, was jetzt gerade in den USA passiert, was hier auch in Deutschland passiert, was wir in Europa insgesamt haben, was wir in Japan, in China haben. Also eigentlich in jeder relevanten Volkswirtschaft ist das ein Top-Thema.
Das stimmt. Und wenn man nach Amerika schaut, ich habe mir einfach mal angeschaut, wenn du guckst, was die jährliche Neuverschuldung war. Seit 2007 in Amerika ist die Neuverschuldung in Amerika höher als in Deutschland. Wenn man die seit 2007 die immer zueinander addiert, haben die 90 Prozentpunkte mehr Schulden gemacht. Jetzt ist aber eine produktive Gesellschaft in Amerika und ich würde vermuten, klar, dass das Geld, was da in Schulden fließt, wird dann auch gleich ausgegeben. Das sparen die Leute nicht, das versickert auch nicht in so viel, in Bürokratie natürlich auch, aber nicht so stark wie in Deutschland. Deswegen denken die Finanzmärkte jetzt, hey, wenn die Deutschen das jetzt auch so machen wie die Amerikaner, vielleicht kann diese Gap, was wir aufgebaut haben zwischen Amerika und Deutschland, jetzt aufgeholt werden. Deswegen wird ja gerade eine Mega-Rotation, die wir erleben an den Märkten, dass wir aus amerikanischen Assets mehr nach Europa und insbesondere nach Deutschland gehen, wird jetzt gemacht, weil alle denken, hey, Schulden, das haben die Amerikaner vorgemacht, die haben das toll gemacht. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich habe da keinen Vertrauen.
Die Japaner machen es ja auch ganz gut.
Ja, aber die sind ja vielleicht selbst verschuldet, das ist ja ein anderes Problem. Wir in Deutschland haben ja über 50% haben wir der Schulden im Ausland. Wir können nicht einfach sagen, so, das ist im Inland selbst verschuldet und deswegen, wenn wir eine harmonische Gesellschaft haben, dann geht das schon Schulden im eigenen Lande.
Eltern, die auch auf Sparkonten liegen.
Ja, genau. Das ist bei uns halt anders und deswegen, ich wäre nicht so optimistisch. Wenn wir es gut anstellen würden, hätte ich überhaupt nichts gegen Schulden, weil wir müssen ja dieses Land irgendwie flott machen. Aber so wie das jetzt angelegt ist und wenn man das ohne Reform paart, dann habe ich die Befürchtung, dass ein Großteil der Schulden einfach nur für die Inflation drauf geht, dass man eine höhere Inflation bekommt, weil aus Schulden kann man nicht mehr Handwerker machen. Das ist ein Problem. Also ich kann so viel Schulden machen, wie ich will. Wenn ich aber nur 3 Handwerker habe, dann bringt mir das nichts. Dann verdienen die einfach nur mehr. Und dann bringt das dem Land nicht so viel. Das ist blöd.
Ja. Ja, und das Thema Politik ist natürlich grundsätzlich eins, worüber wir länger sprechen könnten, aber heute
ewig
tun. Heute machen wir das definitiv nicht. Schuldensühne haben wir jetzt geklärt. Aber ansonsten, die drei Klassiker-Auftaktfragen. Wer bist du, was machst du und was ist das Tolle an dem,
was du machst. Du machst es ja schon eine ganze Weile.
Das stimmt. Ich würde sagen, ich bin Journalist und Börsianer. So würde ich mich mal bezeichnen. Und das Schöne an der Sache ist, es hat eigentlich eine Gemeinsamkeit. Das ist irgendwie, man ist immer auf der Suche nach Wahrheit. Truth Seekers versuche ich meinen Kindern immer zu erklären. Man versucht immer, die Wahrheit zu finden. An der Börse ist das Schöne, wird man relativ schnell bestätigt oder widerlegt. Die Börse ist ja wirklich ein harter Judge, also ein harter Richter, der einem dann sagt, nee, die Idee war nicht so gut, die war besser. Wenn man sonst die Welt berichtet und darüber schreibt, ist es, manchmal dauert es etwas länger, bis man die Bestätigung oder die Widerlegung bekommt. Und warum ich das so geil finde, ist, dass man immer dazulernt. Das ist nie langweilig, weil man immer seine eigenen Gedanken hat, seine eigenen Ideen und die umsetzt, entweder im Portfolio, um zu sehen, einfach mal so rein intellektuell zu sehen, habe ich da eine gute Idee, habe ich eine schlechte Idee. Ich mache einfach manchmal Sachen, die jetzt gar nicht so unter langfristigen Kreditegesichtspunkten gut sind. Ich will das einfach mal spüren.
Jetzt kommen wir nachher noch zu einem experimentellen Baustein in deinem Portfolio.
Das stimmt. Und das finde ich halt wahnsinnig spannend. Und da zu sehen, wie das läuft. Und lebenslanges Lernen, das ist sowas, was ich liebe. Und das, was ich auch liebe, ist, Menschen meine Meinung rüberzubringen. Meine Familie nervt das so ein bisschen, weil ich immer zu allen was zu sagen habe. Aber so eine gewisse Geltungsbedürfnis würde man negativ nennen. Aber so ein bisschen, ich mag das, Leuten mein Wissen mitzuteilen. Das klingt schöner.
Ja. Und wie kam es, dass das Börse in deinem Leben begann, eine Rolle zu spielen?
Ich fand Wirtschaft immer schon spannend und dann habe ich irgendwann mit NTV angefangen. Die fingen wie Anfang der 90er Jahre NTV und da lief immer Börse. Und dann guckte ich das immer an und fand das irgendwann.
Friedhelm Busch.
Ja, das habe ich irgendwann erst mitgenommen. Und dann habe ich 1996, du fragst ja wahrscheinlich auch dann irgendwann, weil es meine erste Aktie war, bin ich im November 96 auch mitgegangen, Deutsche Telekom.
Das war deine erste Aktie, weil das ist in der Tat die nächste Frage. Was war deine erste Aktie?
Ja. 28,50 und ich habe 50 Pfennig damals noch Rabatt bekommen, weil ich ja Kleinanleger war und habe dann da weiß ich gar nicht, was ich gezeichnet habe, aber es war relativ viel, also die maximale Menge habe ich gezeichnet und habe dann die Zuteilung bekommen. Und wer das gemacht hat am Anfang, hat sich ja wieder Gott gefühlt, weil er dachte so, ich kann alles. Ging nach oben und so war es auch bei mir. Und
ich habe das letzte Mal in einem Format mit Christian erzählt. Bei mir war es so, dass ich von der Dresdner Bank Angestellten, bei der ich auch eine Telekom-Order platziert habe, gebeten wurde, doch diese Order auf mehrere Stückelungen aufzuteilen, was ja damals zur Folge hatte, dass du auf jede Order bedient worden bist. Also im Gegensatz zu einer Aus, wurde ich dann 10-mal.
Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich
wurde 10-mal bei der Dresdner bedient und das war eben, ich hatte eine sehr, sehr hohe Stückzahl. Und wurde dann auf eine relativ 10-mal geringe Stückzahl runtergesized, weil die so ein internes Gewinnspiel hatten. Und das war dann bei mir der Punkt, wo ich dann gesagt habe, da habe ich mich wirklich richtig gut gefühlt und das erste Mal Spekulationsgewinn nach ordnungsgemäß dann in der Steuererklärung angegeben, weil ich einen größeren Teil
gleich wieder verkauft habe, Zeichnungsgewinn.
Klar.
Damals hatten wir noch, ich glaube, ein halbes Jahr Spekulationsfrist war damals.
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Doch, es war ein halbes Jahr. Irgendwann ist es verlängert worden, ein Jahr mittlerweile Spekulationsfrist. Die Jüngeren werden sich fragen, was ist denn das?
Was ist denn aus der Telekom bei dir geworden?
Irgendwann brauchte ich Geld und habe sie glücklicherweise, wann habe ich die verkauft? 1999.
Oh.
Habe ich sie verkauft aber da war sie 55. Sie war über 50, aber sie war weit entfernt von den 103, die dann irgendwann mal 2000 im März waren.
Die waren auch nur ganz kurz da.
Das stimmt, aber ich musste sie verkaufen, hab mich dann gefühlt wie yeah. Und dann sage ich, aber es ging noch weiter, fühlte mich wie der Idiot, aber relativ schnell fühlte ich mich dann wieder gut. Das ist ja
aber damit auch sehr, sehr früh schon das gelernt, was ja den Börsianer angeblich am meisten schmerzt, nämlich entgangene Gewinne.
Ja, so. Aber das habe ich dann aber relativ schnell, die entgangenen Gewinne waren dann schnell wieder Verluste, die ich mir erspart habe, als dann die Aktie fiel wie ein Stein und dann die ganzen Kapitalerhöhungen noch im Nachhinein kamen und so weiter.
Was waren die letzte Aktie oder das letzte Investment, was du getätigt hast oder wo du auch was verkauft hast? Das ist ja auch zulässig. Also die letzte Transaktion, die du durchgeführt hast und warum?
Ich sag lieber die vorletzte, weil ich die beliebte. Die letzte war einfach nur ein einfacher Puma-Trade, weil ich denke, dass der Vorstandsvorsitzende, Herr Freund mit DT, dass die Aktie hat sich seitdem gedrittelt und deswegen denke ich...
Hat die letzten zwei Wochen erst wieder gedrittelt?
Nee, die hat sich 25% verloren, zweite Mal in diesem Jahr plus 25% verloren. Und das ist einfach der Trade. Und wir haben gedacht, komm, jetzt kaufst du einfach mal, weil du denkst, es hätte Vorstandsvorsitzende gehen, dann gibt es vielleicht so 20%. Ich habe auch gleich ein Limit reingelegt. Deswegen erzähle ich davon nichts. Was ich gekauft habe, was ich viel spannender fand, ein paar Wochen vorher, Behrensen. Berentzen, und zwar hat Berentzen ja jeder...
Die alkoholfreie Schiene?
Ja, die alkoholfreie Schiene, die finde ich spannend. Viele haben ja mit saurer Apfel sind sie irgendwie ihre erste Alkoholerfahrung gemacht und ich weiß, es ist faszinierend. Und es ist immer noch, das saure Apfel läuft bei denen immer noch. Aber es ist zwei Drittel ungefähr dieses alkoholische Geschäft, aber sie haben jetzt ein neues Geschäft, das ist Mio Mio. Und als ich auch, als wir diese Woche Gartensitzung hatten und dann wieder der hipste Typ, das ist Max, das ist DJ, mit so einer Flasche Mio Mio ankam, wusste ich, da bin ich richtig. Jetzt machen die Mio Mio auch in der Dose. Und die Idee, als ich das gesehen habe, Mio Mio in der Dose, vielleicht wird das so eine Art Energy Drink, ein bisschen gesünder. Vielleicht kommt das was sein. Wenn du nämlich die Dosen hast, kannst du überall distribuiert werden. Wenn du die Distribution hinbekommst. Ich habe, dummerweise bin ich jetzt, glaube ich, jetzt immer
hier geladen. Die Produktionsmenge,
ich glaube, das kriegen sie hin, aber ich glaube, das Problem ist, die ordentlich zu platzieren. Und erst war ich bei Netto, da haben sie so einen richtig eigenen Ständer, das ist gut gemacht.
Mio?
Ja klar, ich finde das super. Das Zuckerfreie, die Mate, top. Wirklich, großartig. Ja, das macht high.
Ich hatte mir das einmal bestellt.
Wirklich nichts? Machst du nicht? Nee. Gibt es einen Unterschied? Es gibt in der Dose gibt's drei Sorten. Einmal Ginger, boah, ist sehr süß, normale Mate und dann eben die zuckerfreie. Manche zuckerfreie ist die beste. Und jetzt gucke ich in jedem Laden.
Das heißt, du trinkst dann Mio Tonic zukünftig, ja?
Ohne Alkohol. Und das Schöne an der Geschichte ist, ich kann sie jetzt immer mein Investment angucken. Und dann gehe ich zum Netto, wie gesagt, da war es schön. Jetzt gehe ich zum Penny, da steht es in irgendeiner Ramschecke. Ich denke mir so, wir haben mit dem Schwegmann ein Interview gemacht und bin mit denen noch bei LinkedIn. Dann kriegt er immer von mir so aktuell, sag mal, was ist denn hier mit deinem Vertrieb los? Und jetzt bin ich ja Aktionär, jetzt muss ich ja für mich immer da sein. Und das ist ganz lustig. Aber wenn du halt die Dose hast, kannst du sie überall distribuieren, wenn du irgendwann. Du kannst sie in den Bahnhofsdinge, du kannst sie zu jedem Drogeriemarkt. Du kannst sie überall. Und das ist die Idee, die ich denke, die passiert. Und dann haben die auch diese Fruchtsäfte in den Supermärkten. Das ist so ein schönes Geschäft. 10% des Umsatzes läuft solide. Und ja, sonst Alkoholgeschäft, weiß ich nicht so, ob das so gut ist.
Genau, das war ja, glaube ich, auch der Strategieschwenk, den man letztens stärker unternommen hat, einfach auf alkoholfreie Getränke zu gehen und damit andere Zielgruppen anzusprechen und vielleicht auch mal aus Deutschland Coke und den anderen großen Konzernen da ein bisschen Konkurrenz.
Ich habe auch eine Cola, aber die haben sie nicht in der Dose.
Ja, das kommt vielleicht dann auch noch.
Ja, ist so.
Lieblingsinvestment-Weisheiten. Hast du eine und wenn ja, welche?
Ja, lieber Time in the Market statt Timing the Market. Ich glaube, das ist so meine Idee. Das heißt, du bist lieber lange dabei, als du versuchst es zu timen. Das ist zumindest für die Basisinvestments gut. Dummerweise mache ich es auch bei so Einzelinvestments, manchmal, dass ich die vergesse zu verkaufen. Also das gilt auf jeden Fall fürs Basisinvestment. Also wenn du eine Idee hast, wo du sagst, das ist mein Basisinvestment, dann solltest du immer dabei sein, solltest deinen Sparplan weitermachen und das läuft immer. So,
also das heißt irgendwo nochmal, Time in the Market beats und, Timing the Market.
Ja, das ist es. Danke. Du bist aber derjenige, der es noch ergänzen kann. Hast du die alle auswendig?
Nee, aber wir haben so ein paar Sendungen dazu gemacht und wo war Investmentweisheiten.
Alle Abgeldfrüchte und die war auch.
Naja, also das ist beispielsweise eine, die ist einfach drin.
Ja, die ist auch die cleverste. Und wir hatten ja jetzt den Fratscher, der jungen Leuten gesagt hat, ey, macht das mal euer Leben und macht mal lustig und fangt später an zu sparen.
Ich habe das Gefühl, der will natürlich provozieren, aber ja, ich habe immer auch den Eindruck, einige wollen ihn auch zwingend missverstanden, weil grundsätzlich stimme ich dem ja zu, dass man in seinen frühen Jahren auch noch mal ein bisschen die Erlebnisse haben soll,
weil die kriegst du später
in den 30ern höchstwahrscheinlich nicht mehr machen.
Ich würde mich auch verschulden, um ins Ausland zu gehen, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber trotzdem noch einen Fünfer nebenbei anzulegen,
100%ig.
Um einfach diesen Habitus des Sparens oder des Aktiensparens und auch mal das Gefühl zu kriegen, es geht runter, es geht hoch und allein dabei zu sein. Und
dieses Thema, so, das ist auch so ein frühen Vermögensaufbau, auch für die Rente und so weiter, dass sowas anfängt, finde ich total gute Ideen. Und im Verhältnis zu dem Rentenzuschuss, den wir ja ohnehin schon haben, sind die Milliarden zumindest mal einigermaßen.
Da kommen wir wieder bei der Politik, Haltelinie.
Ja.
Das ist so ein rotes Tuch für mich. Wenn die Haltelinie kommt, dann ja. Aber das Schöne ist, wenn man investiert ist, und das ist bei meiner Berentzen-Aktie, ich gucke mir jetzt überall immer an, wo ist Berentzen platziert und so weiter. Da geht man mit viel offeneren Augen, das ist mit jedem Investment so, durchs Leben und schaut sich an, wie funktioniert denn das, wie ist ein Vertrieb, warum funktioniert das, warum werden die jetzt hier ausgelistet, was ist hier, was ist da. Und das ist mit vielen Investments so. Oder wenn ich dann, weiß ich nicht, eine Apple-Aktie hätte, was ich nicht haben wollte, aber dann guckst du dir auch genauer an, was läuft denn da, ist das Dienstleistungsgeschäft drumherum, ist das Servicegeschäft gut, läuft das, läuft jenes. Und das ist.
Ich glaube allerdings, dass deine Kontaktaufnahme zum CEO etwas problematischer und schwieriger ist
als bei dir. So. Das stimmt.
Das ist der Vorteil des Eigenkapitalforums, da weißt du, dem läufst du definitiv im November wieder über den Weg.
Der kommt wieder, ganz genau. Und, ja.
So, das war also die letzte Transaktion, die du gemacht hast. Aber du hast ja auch schon Transaktionen getätigt. Und wir haben ja eine Gemeinsamkeit im Portfolio. Ja. Und das ist eine Aktie, die wir vorher besprochen, die du mir zugerufen hast, die du heute besprechen willst, kurz. Ja. Weil es eine deiner drei Top-Holdings ist, die du hier auch gerne besprechen möchtest. Also Hintergrund dazu. Ich fordere die Gäste einfach immer auf, drei Top-Holdings zu sagen. Aber sie haben dabei eigentlich relativ freie Wahl, was sie erklären wollen. Das können Top-Performer sein, das können ihre Lieblingstitel sein, das ist relativ egal. Ich bitte dann immer noch darum, das ein bisschen einzustielen. Und Olga hatte eben signalisiert, er hat eben drei Titel, die eine gewisse Bedeutung abseits von Kerninvestments in seinem Depot haben und darüber hinaus eben auch noch so einen gewissen edukativen Charakter erfüllen, den wir an Stelle 3 machen. Genau. Da wird es wichtig. Und hier über die Münchner Rück haben wir bei Echtgeld TV schon sehr, sehr oft gesprochen. Tolles Unternehmen, sensationeller Track Record in den letzten Jahren. Und ich fange ja immer wieder mit dem Thema an, dass ich mich schon ein bisschen darüber damals schon in der Tat gewundert habe, als Warren Buffett sie verkauft hat. Und er ja heute auch sagt, also das ist ja das Schöne an ihm, er sagt ja dann auch, wenn er Fehler gemacht hat. Und ich würde schon sagen, der Münchner Rückverkauf, den wird er als Fehler bei der Cashquote, die er jetzt ja hat, identifizieren. Münchner Rück, wie kamst du dazu und warum ist dies für dich so ein tolles Investment?
Es war 2020 in der Corona-Krise. Da habe ich einfach geguckt, was ist jetzt besonders runtergekommen, welche Aktie wollte ich schon immer mal haben. Es gibt ja so Aktien, in die man einfach nie reinkommt, weil die einem immer zu teuer sind. Und dann gibt es so einen Moment wie März 2020, alles bricht runter. Da habe ich damals Deutsche Telekom gekauft und München Rück. So. Und da habe ich damals München Rück eingesagt. Und dann war es eigentlich so ein, jetzt gar nicht... Ich fand die einfach immer eine spannende Aktie, Compounder, dividendenstark, mal einfach solides Investment, so als Basisinvestment-Aktie. So. Und dann bin ich da halt reingegangen und dann hat sie sich so langsam hochgearbeitet. Und die haben ja wirklich wenn man mal schaut, auf 10-Jahre-Sicht 16,3% Jahr für Jahr. Also wirklich die Total Return, wenn man die Dividende mit dazu rechnet. Und das ist einfach so, ist sie einfach zu einem hohen Investment reingewachsen. Und ich habe das nie angefasst und läuft und läuft und läuft und läuft. Und so ist München Rück. Und ich finde auch spannend, Risiken. Risiko hat mich immer schon als Mensch gereizt, zu sehen, wie kann man Risiko richtig einpreisen und was muss ich da können und wo kann ich mich auch bei Risiko verschätzen und so weiter. Und das hat mich auch intellektuell, fand ich das spannend, wie man Risiko managt. Und so habe ich halt München Rück gehabt und habe sie bis heute und bin damit sehr zufrieden. Und auch zuletzt, die haben ja 33% Dividendenerhöhung bekannt gegeben.
Letzte 12 Monate 30% plus.
Ja, kann man nichts zu sagen. Ich frage mich natürlich immer, gibt es irgendwann einen Kipppunkt im Klima, dass sie da irgendwie ein Klimarisiko nicht richtig preisen? Aber bisher ist es ja so, die hatten ja selbst Jahre, wo sie diesen Hurricane Ian hatten. Und sie haben trotzdem ihr Ziel erreicht. Und ich habe mir so, wow. Und sie haben im Jahresanfang dieses Jahr die Waldbrände um Los Angeles drumherum, was ja auch eins der teuersten Schadensereignisse ist. Und trotzdem, ja, Jahresziele intakt. Und das finde ich auch immer faszinierend. Ich frage mich aber nur, kann es irgendeinen Moment geben, wo sie da mal was misspreisen? Das ist die einzige Rede. Oder das Zweite ist, weil sie auch bei Lebensversicherung mit dabei sind, könnten sie Langlebigkeit machen. Also kann es irgendwann einen Durchbruch geben, der die Leute bis 150 alt werden lässt und dann stehen die ziemlich alt da. Das sind die beiden Effekte, die ich mich immer frage. Aber da hoffe ich mal, dass es nicht, zumal ja immer auch bei der Lebensversicherung muss man ja irgendwie 107 werden oder so, jetzt schon.
Und sie müssen die Kapitalallokation dann eben einfach auch ändern. Ich meine, da hast du ja auch noch Potenziale drin.
Sie haben und sind ja auch sehr konservativ, was so die Rückstellung anbetrifft, solche Sachen. Da sind sie auch sehr gut. Also habe ich jetzt nicht so viel Angst. Aber ich finde es einfach cool gemacht, wenn man hört, die Ziele, die sie haben, clean, da wird nicht gezockert, da wird, weiß ich, 12-14% Eigenkapitalrendite, 5% plus bei der Dividende pro Jahr. Und
ich finde die Megakonstanz beim Gewinn generell, also für einen Rückversicherer, der ja immer mit plötzlichen Ereignissen verbunden ist, Wahnsinn. Also im Moment auch diese Nettorendite jenseits von 8% auch im Umsatz. Das ist ein Hammer, 8,9% sind es im Moment, die Münchner Rück da hat. Und wenn man sich einfach mal anguckt, Gewinn pro Aktie, 42 Euro, dann ist ja, die ist nicht mehr so günstig, wie sie mal war. Und sie ist jetzt mit einem ganz aktuellen Ist-KGV von 13,6 auch spürbar höher bewertet als zu Zeitpunkten, wo du sie gekauft hast, wo ich sie auch gekauft habe. Mein Kauf war bei, ich sag erstmal bei, weil ich noch nicht runtergeblättert habe zum Datum, bei 224 Euro, bei 200, knapp 25 Euro. Okay.
war der Kauf und der wurde durchgeführt am 3. August 2022. Ach so, da haben wir eine DAX-Sendung gemacht, Christian und ich. Okay. Und da dachte ich dann irgendwie, also jetzt musst du das mal machen. Das muss
nicht billiger reingekommen, unter 200 damals, wenn ich mich zurückentsinne. Ich glaube, März 2020.
Ja, also tolles Unternehmen, also vor allen Dingen auch von der, also wirklich, die läuft im Moment wie auf Schienen. Aber genau das sind ja auch die Phasen und die Momente, wo man dann auch mal innehalten kann. Mal zu gucken, wie geht es da weiter? Ist es für dich denn weiterhin, also das ist ja auch immer die spannende Frage, die wir dann stellen, ist es für dich im Moment auch immer noch ein Kauf, auch mit den Prognosen 2026 sollen, machen wir es mal glatt, 50 Euro Gewinn pro Aktie eingenommen werden?
Also kurzfristig wäre es sicherlich kein Kauf. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe eine Sicht von 10 Jahren, dann würde ich sagen, ja Gott, dann mach das. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wäre es jetzt taktisch, würde ich jetzt 100 Euro kurzfristig anlegen wollen, hätte ich bestimmt andere Sachen, die ich für kurzfristig spannender hielt.
Okay, also wenn du sagst, aus Deutschland willst du ein paar Titel haben, dann wäre die Münchner Rück eine, die auf jeden Fall dabei
wäre. Es wäre ein Kerninvestment. Deutsche Telekom auch, wegen des Amerika-Geschäfts auch und wegen des Deutschland-Geschäfts. Ich zähle jetzt auch Fantasie auf beiden Seiten des Atlantiks, das ist das Schöne. Also die würde ich auch mit dazu zählen, wenn du sagst, sag mal ein paar Kerninvestments für Deutschland. Und Deutschland muss man auf jeden Fall im Depot haben. Und das ist, viele haben, das sollten wir vielleicht auch gleich mal sagen, viele haben wahrscheinlich, weil sie in den letzten Jahren immer mit Amerika Outperformance gemacht haben oder es gesehen haben, denken, das würde ewig so weitergehen. Nein, die Geschichte sagt einem, dass es auch manchmal anders läuft. Reversion to the mean. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man Amerika abschreibt oder irgendwie seine Amerika-Quote auf null nimmt. Aber sie muss auch nicht 100 sein. So.
Und Holger wusste gar nicht, dass wir letzte Woche erst für euch, also letzte Woche war es nicht, es war eigentlich vor 2 Stunden hier, heute, am 17.03., wo Holger als zweiter Gast in die Aufzeichnungskabine quasi reingekommen ist. Aber gerade davor oder für euch eben eine Woche zuvor haben wir mit Denise Koch ja etwas aufgenommen, was um gleichgewichtete Investmentstrategien geht. Da eben insbesondere MSCI World und S&P 500. Mhm. Und da geht es ja genau. Reverse to the Mean war da auch ein Thema.
Ja, klar.
Und da geht es genau darum, wenn sich ein Wert vielleicht auch mal so ein bisschen von den üblichen historischen Bewertungsmaßstäben entfernt hat. Und das sehe ich bei der Münchner Rück im Moment beispielsweise.
Die ist ein bisschen zu hoch. Deswegen würde ich auch kurzfristig die nie nehmen. Genau. Hast du völlig recht. Aber
wenn man die hat, verkauft man die im Moment
nicht. Natürlich nicht. Die gebe ich nicht her. Warum auch? Da muss ich ja die Steuern zahlen auch noch. Völlig doof. Nee. Da hätte ich keine Lust zu. Und da muss ich ja irgendwann wieder einsacken. Und das ist immer das Problem, dass man sie dann nicht wieder einsackt.
Genau. Also
da kommt man wieder nicht rein und muss wieder warten. Und 2020 war so ein Glücksfall. Da hat man, das war wirklich so ein Glücksfall, wo ich dachte, so jetzt endlich.
Hast du auch mal so eine Situation gehabt, dass du eine Aktie hattest, sie gestiegen ist und du dann nochmal zugekauft hast, weil du gesehen hast, dass sie auf Basis fundamentaler Betrachtungen günstiger geworden ist, weil frecherweise du warst im Plus, aber weil der Gewinn noch mal stärker gestiegen ist als bei deiner Kaufentscheidung, hast du gesagt, naja, das ist ja noch besser eigentlich. Gab es das schon mal?
Nee, was ich häufiger mache, ist, ich mache so einen Ansatz, wasche mir den Pelz, aber mache mich nicht nass, mache es über Sparpläne, gehe ich in Aktien rein. Und dann muss ich kein Timing machen. Und das habe ich bei Nvidia so gemacht. Da bin ich 2021, ging es immer weiter runter. Und ich immer so, oh, ja, okay, wieder eine Rate. Und dann bin ich halt relativ günstig reingekommen und irgendwann beim Sparplan muss es nur am Ende hochgehen. Das ist der Sparplan und deswegen funktioniert das jetzt.
Das ist das Wunderbare, wenn man einen Microsoft-Sparplan in den Nullerjahren simuliert und dann einfach sagt, ich habe 2000 angefangen mit dem Sparplan auf Microsoft. Die ersten 10 Jahre sehen total Banane aus, aber dann geht das Ding ab.
Und so muss es ja auch. Und die Leute denken immer, wenn es runtergeht, wie schlimm. Aber wenn ich im Sparprozess bin, wie schön ist es, wenn was runtergeht. Und das verstehen die meisten.
Wenn du recht hast.
Ja, es muss am Ende hochgehen.
Wenn du recht hast,
genau.
Wenn
es am Ende nicht hochgeht, dann darf ich natürlich nur rein, runter, dann steht er. Ja, das ist natürlich Mist, klar. Das ist die Idee. Also,
aber das ist ja also auch lustigerweise, geht ja auf den Kern zurück, nach dem Motto, wenn du ein Investment gefunden hast, was dich interessiert und wo du auch sagst, nach dem Motto, die muss gar nicht sofort steigen. Wichtig ist, dass sie irgendwann steigt.
Genau.
Und am besten dann, wenn ich meine volle Position aufgebaut habe.
So ist es. Und nicht zu schnell. Manchmal geht es dann zu schnell. Dann denkt man sich so, oh Mann, warum gehen es jetzt so schnell nach oben?
Gibt es Positionen, also bei Nvidia, was ja passenderweise unsere zweite Aktie ohnehin
so ist.
Da können wir jetzt quasi mal nach Holgers Überleitung auch direkt weitermachen. Gibt es da auch andere Titel, wo du es schon mal gemacht hast, dass du quasi vielleicht nicht in einem Sparplan, aber auf Basis von einer Entscheidung nach dem Motto, habe ich eine Position? Jetzt kaufe ich nochmal eine zweite dazu oder sowas. Machst du sowas oder vergrößerst du Positionen auch? Oder?
Selten. Okay. Nee. Wenn ich eine Position habe, dann wird die einmal gekauft und fertig. Und wenn ich einen Sparplan habe, lasse ich einen Sparplan. Bis ich irgendwie denke, bei Nvidia ist es so, die ist mir jetzt zu teuer. dann stelle ich den Sparplan ein, mache einen Teilverkauf, dass ich denke, dann bin ich fein mit der Position und dann läuft sie halt weiter. Das ist so die Nvidia-Geschichte. Mhm. So.
Also, und das hast du bei Nvidia so gemacht. Also jetzt gehen wir mal auf die Aktie. Du hast also einen Sparplan eingerichtet, von dem du ja schon gesagt hast, als du gesagt hast, jetzt dröppelt das Ding da irgendwie so runter, wahrscheinlich so im Bereich 22 irgendwann.
Ich habe 21 angefangen am Hoch. So richtig doof. So wie so ein Kleinleger. Das ist richtig so, jetzt muss ich auch mal dabei sein. So, ich dachte, Nvidia muss ich jetzt dabei sein.
Ja, man muss nur dazu sagen, also was man jetzt ja nicht zwingend so aus dem Stand weiß, das Hoch waren damals eben umgerechnet $32. Das war ungefähr so das Hoch. Ja. Und von diesem Hoch ging es dann irgendwie gen Süden bis auf umgerechnet $13.
Ja, das ist nicht so getrittelt. Nicht so schön.
Und nicht so schön. Aber wenn man jetzt eben den Sticker ranklebt, jenseits 100, Wir müssen ja sehen, wir strahlen das, was wir heute am Montag aufnehmen, erst am Freitag in einer Woche aus. Also von daher, wir haben wirklich richtig Puffer.
Da hatte Jensen Wang schon geredet und wir sind vielleicht schon im Himmel mit
Nvidia.
Oder es geht runter, wer weiß.
Hundertprozentig. Also genau, das ist eben auch ganz wichtig. Ja. Wenn wir dieses Ding hier aufnehmen, dann sind wir am Tag vor der großen Präsentation, wo der wieder einen Pionier aus dem Digitalbereich
Das stimmt.
Mit einem Namen versieht, der dann auf seinen Chips ist.
Da wird er dann erstmal einen neuen Blackwell aufnehmen, nämlich Blackwell Ultra. Das ist der eine. Und der zweite ist dann der Chip Rubin. Und das Schöne ist ja, der Blackwell ausgeliefert und da hat er schon wieder die nächsten im Gepäck. Und das fasziniert. Muss man natürlich auch, wenn man so eine Bewertung hat, aber das ist wunderbar. Und bei Nvidia ist immer die große, es sind zwei Fragen, die man sich bei Nvidia immer stellen muss. Und ich habe sie. Der Sparplan ist jetzt gestoppt und ich habe meine Position die rausgenommen, die ich raushaben wollte. Und jetzt läuft es halt einfach so. Zwei Sachen, die man sich fragt. Zum einen, wie viel Compute braucht die Welt? Also wie viel Rechenleistung, wie viele Sachen? Und wo fällt das Compute an und ist in dem Bereich, wo dann das Compute anfällt, also wo die Rechenleistung gemacht werden muss, ist dann Nvidia mit den Chips dabei. Und wo sie auf jeden Fall immer dabei waren, war das Training von AI-Modellen. Also ich muss erstmal ganz viele Daten nehmen, die ganze Welt durchkämmen und muss kapieren, was da passiert. Das ist das Training. Da war Nvidia der Marktführer. Und da gibt's keinen, der das so gut kann. Das zweite ist dann, wenn dann die Modelle austrainiert sind, dann komme ich und stell Fragen oder sag, mach mal meinen Text schöner oder mach das. Das ist dann die Inferenz, das ist dann die Anwendung der Modelle. Und da ist Nvidia auch schön, aber da gibt's auch andere. So. Und bei dem einen, bei Training, waren sie der Riesenmarktführer mit einer Rohmarge für einen Hardwaresteller völlig absurden 78%, wo man denkt so, boah. Und bei Inferenz gibt's halt Konkurrenz. Und da ist die Frage, ist da auch so eine schöne hohe Marge drin? Und da musst du dann halt.
Und wie nachhaltig ist auch die Marge in dem anderen Bereich?
Och, da bei Training, ich frage mich halt, wie viel Training wird noch gemacht? Und das war ja diese DeepSeek-Problematik, wo auf einmal DeepSeek kam und gesagt hat, übrigens, ich habe die Welt mal sortiert mit nur zwei irgendwie Langweilchips und wozu macht ihr den ganzen Kram? Wozu muss es 100-mal so viel sein? Ob sie es auch wirklich so gemacht haben, die Chinesen, ob das nicht ein Fake war, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat DeepSeek gezeigt, man kann es auch mit weniger Compute, kann man auch was trainieren. So. Und da ist ja dann Nvidia gefallen, weil alle dachten so, oh, vielleicht brauchen wir gar nicht so viel Rechenzentren. Und da kam der Jensen Wang und hat gesagt, aber wenn es billiger wird, dann wird es auch mehr nachgefragt. Und wenn es mehr nachgefragt wird, muss man diese Anwendung von diesen KI-Modellen mehr machen. Und dann braucht man doch wieder so viel Rechenzentren. Und da ist die Sache Inferenz wieder. Und da muss man sich aber fragen, ist Nvidia da so toll? Und da muss er jetzt mit Leistung kommen. Also seine Chips sind auf jeden Fall teurer als die der Konkurrenz. Aber wenn sie auch mehr leisten können, weniger Strom verbrauchen, okay. So, und deswegen muss der neue Chip, Rubin, muss auch 30-mal so schnell sein wie der alte, wie der Blackwell. Und der Blackwell war ja auch schon 30-mal so schnell wie der Hopper, der davor war. Und das muss passieren. Und deswegen guckt man sich das immer an und dann denkt man sich so, erzählt er wieder 30-mal so viel, Haken dran. Erzählt er wieder die CapEx der großen, also die Ausgaben, die Rechenzentrumsausgaben der großen Hyperscaler bleiben hoch, beziehungsweise hat er neue Kunden wie Sovereigns, also Staaten, die ihre eigene AI machen wollen, hat er jetzt Unternehmen, die ihre eigenen AI-Lösungen machen und so weiter. Und das ist die Frage, die man anguckt.
Hast du dir bei dem Unternehmen mal selber die Frage gestellt, so wie so ein Wachstum dann eigentlich gehen kann? Weil es ist ja schon immens. Also die sind jetzt bei 130, 131 Milliarden Umsatz fürs nächste Jahr, also für das Jahr, was wir jetzt haben, was im Januar 26 endet, werden 200 erwartet, für das Jahr darauf dann 250. Also von daher, von der Bewertung, Ich finde die gar nicht so dramatisch.
KGV also, von 27, das ist so.
Höher bewertet. Genau, hundertprozentig.
Und wenn also, du dann noch guckst, das Wachstum, muss ja immer KGV durch Wachstum, wenn noch die PEG-Ratio hatten wir schon mal in den 2000ern, kommt jetzt wieder. Und denkt man sich so, hey, mit der PEG-Ratio von 0,68.
Hat in Deutschland eingeführt, Herr Kilenius, Vermögensverwalter aus dem
Price Earnings to Growth. Ja. Es ist ein cleveres Maß, weil du kannst natürlich höher bewertet sein, ja, und du schneller wächst. Und mach mal eine Pack Ratio für Apple, würde ich jetzt nicht machen. Ist nicht so schön, ist über eins, weit über eins. Weit über eins, ja. Und ich glaube KGV 37 und das Wachstum bei den
6%. 6-7% in dem Bereich. Ja,
ja. Echt so wenig, ne? Ich glaube, so ein bisschen. Ist das Gewinnwachstum nicht höher? Ich glaube, das ist ein bisschen höher.
Machen wir mal das Gewinnwachstum, was in den letzten Jahren war, nicht das, was prognostiziert wird. Weil diese Geschichte in der Zukunft, da ist auch eine ganze Menge Optimismus immer mit drin.
Neuer Hardwarezyklus, wenn du irgendwie AI auf deinem Handy haben willst, hängen sie ein bisschen hinterher, hast du recht, dann brauchst du auch ein neues Gerät. Und dann kommt ein neuer Zyklus. Ich keine Ahnung, ich würde Apple nicht haben wollen, ich habe da kein Vertrauen drin. Weil wenn du schon so groß bist, da nochmal zu wachsen, finde ich schwierig.
Aber Apple Hardware.
Ja, natürlich, ich finde es auch cool. Ja, aber wie oft wird der Computer ausgetauscht? Wenn er mal runterfällt, dann mal, aber sonst. Und die Handys, ich habe das 11er jetzt auf den 15er abgegradet.
Ja, ist auch der Zyklus Handy. Wird langsamer.
Ja, die Vorzüge habe ich jetzt noch nicht so richtig spüren können. Die Kamera ist ein bisschen besser.
Kamera ist besser, Akku ist ein bisschen besser.
Akku hält schneller. Länger.
Ja,
aber nicht so viel.
Also bei 11 auf 15, da geht schon was, finde ich.
Ja, aber nicht so viel. Aber das ist nicht so ein Quantensprung wie früher. Und das ist halt anders als bei Nvidia. Und da sind wir wieder bei Nvidia. Und da denke ich mir, wenn du halt immer wieder diese
Sprünge schaffst. Ist das jemand, den du dir auch anguckst? Also wo du dir, so wie bei Steve Jobs, wo man sich die Präsentation auch
anguckt? Und das ist ja wie ein Woodstock-Event. Da können ja auch, der macht das ja in der Halle und dann kommen ja Leute hin, Tausende sitzen in der Halle und jubeln ihm zu. Und das ist ja, früher war das so eine kleine Nerd-Veranstaltung, wo irgendwie keiner ist. Und jetzt ist es ja eine mega Veranstaltung. Der Typ kommt da, hat dann Sachen dabei.
Neue Lederjacke.
Ja. Das ist schon cool. Das gucke ich mir natürlich live an. Ich gucke mir auch mal die Apple-Präsentation an und denke mir, die werden langsam schlechter.
Ja, also bezogen auf das, was für Ende 26, sage ich deswegen, weil Januar 27 eben wirklich bekloppt ist, so dasteht, da ist das ein knapp über 20er KGV. 5,78 werden im Moment erwartet. Da sind wir wieder bei der Zukunft, ne, wie die fortgeschrieben wird. Bei 121 US-Dollar im Kurs ist das eben etwas, was dann deutlich vor unserer Ausstrahlung, aber nach der Aufzeichnung hier eben dann schon bewertet ist. Und
vielleicht stehe ich dann da wie ein Idiot. Das könnte natürlich passieren, wenn der jetzt kommt und sagt, na, der Neue ist leider nur 10-mal so schnell. Alle Leute sagen, was, 10-mal? Jensen, was ist los? Das kann passieren.
Aber wir haben ja schon gesagt, wir machen zu der Sendung ja ohnehin ein Update, weil wir ja auch zu der dritten Position, auf die wir jetzt gleich noch eingehen, nochmal mit einem anderen Kollegen auch drüber reden wollen, weil der gerade einen Artikel dazu schreibt in einem Fachmagazin von mir. Okay. Der jetzt dummerweise noch nicht fertig ist, sonst hätten wir hier ein bisschen. Hättest du
vielleicht konfrontieren können mit dieser Geschichte.
Ja,
aber eine Sache zu Nvidia, bevor wir zum nächsten.
Genau.
Also du hast mich gefragt, kann ich mir vorstellen, dass das wächst? Und man hätte sich auch nicht vorstellen können, wie diese Rechenzentrumsgeschichten gewachsen sind am Anfang. Also Nvidia war ja immer nur die Spielenummer und dann war ja auch immer so, oh, wie viele Grafikkarten waren da und so weiter. Und irgendwann kam ja dieses Rechenzentrum dazu. Und wenn KI die gesamte Welt durchdringen wird, dann brauchst du so viel Rechenleistung. Und das ist die Idee, die ich habe. Vielleicht bin ich jetzt auch als Medienmensch davon so eingenommen, weil ich weiß, KI ist bei uns, entweder wir schaffen das oder wir gehen unter. Das muss jetzt nicht in jeder Branche so sein. Aber da ich es so sehe, wie aktiv man das nutzen muss, wie krass man das
nutzt. Wie aktiv nutzt du es denn?
Ich nutze natürlich bei Recherche, kannst du es machen. Du kannst deine Texte verschönern. Du kannst so viele Sachen damit machen.
Was sind so die drei Hauptprodukte und Einsatzgebiete, die du nutzt? Also beispielsweise Texte verschönern mit?
Ich mache das mit einfach OpenAI. Da kannst du einfach einen Prompt, machst du ChatGPT, machst einfach einen einfachen Prompt und sagst, bitte diesen Text verschönern. Und dann wird der wirklich, machen wir auch nicht. Also ich gucke mir das immer, aber ich mache es einfach mal, um zu gucken, kann ich noch was rausholen. Ich finde, optimieren ist gut. Wir haben bei der gedruckten Zeitung Die Welt in der Woche, wird das auch von der KI gemacht. Da wird einfach, du hast die Texte, also nicht die Inhalt. Der Inhalt wird gemacht von den Journalisten. Und dann werden die Texte bearbeitet und dann gehen die in den Automat rein, wie wir das nennen. Und dann wird das von KI, wird das als
Gesetz, also das Setzen einer Zeitung übernimmt bei euch KI.
Und dann manchmal kann sich schlecht kürzen, das ist ein bisschen misslich. Da musst du nochmal drauf gucken. Aber du kannst halt da so viel Layout, lauter Zeitungsproduktion.
Also da sitzt am Ende noch ein Chef vom Dienst, sorry. CVD, Chef vom Dienst,
der Leute, das Ding abnimmt. Die sie angucken müssen und dann, du kannst euch per Hand ganz schwierig nur einkriegen. Nur wenige Leute es überhaupt können. Das nervt natürlich, aber du hast wirklich, das ist ein automatisierter Prozess und das ist wunderbar. Also wirklich, das ist, du kannst damit so viele Produktivität, also Sachen, die jetzt nicht für dein Kernprodukt jetzt der Mehrwert ist ja in den Texten von den Leuten. Und die kriegst du ja in die Zeitung dann auch rein. Und dann aber das zu setzen, zu gucken, wie ist denn das und so weiter, das kann ja eine KI machen. Und das ist wunderbar, funktioniert.
Und beim Wachstum, du hast es eben schon angesprochen, muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen, dass die vor 10 Jahren noch unter 5 Milliarden Dollar Umsatz waren. Jetzt sind sie über 130. Vor 10 Jahren hatten sie eine Nettomarge, was die auch schon nett war, finde ich, von 13,5%. Was für so eine Hardware und so weiter. Ja. Jetzt ist sie
bei über 30, oder?
Ja, kann man so sagen, bei 55.
Oh, okay.
Nettomarge
55%. Ja,
okay. Nettomarge 55%, also das, was alles übrig bleibt.
Ja.
Davon kannst du eben auch richtig investieren. Davon kannst du im Zweifelsfall auch an anderen Stellen in der Welt, zum Beispiel in den USA, neue Produktionsstätten aufbauen.
Oder kannst dich auch an anderen Unternehmen mit beteiligen. Das haben sie ja auch gemacht, CoreWave und ganz viele Sachen, wo sie einfach mit beteiligt sind, die jetzt in ihrem Portfolio drin sind. Wenn die jetzt einen Börsengang machen, bist du mit dabei und bei vielen. Also insofern, ich bin da, also würde ich jetzt neu investieren in Nvidia? Nee, aber ich habe sie halt, weil ich jetzt auf so einer
Zumindest Position, nicht heute, weil heute ja Montag ist, aber vielleicht siehst du es morgen, wenn du die Präsentation von Jason Wang gesehen hast, anders.
Ich fühle mich dann entweder besser mit der Position, die ich habe, oder ich fühle mich schlechter, aber ich würde jetzt nicht nochmal neu investieren. Ich habe jetzt eine Position da, aber wenn ich jetzt gar nichts hätte, da hast du recht, würde ich mir natürlich angucken, ist da noch, weil ein Unternehmen, was ungefähr 3 Billionen wert ist, das ist natürlich ein bisschen schwergängiger und da kannst du nicht sagen, mal eben noch verdoppeln. Aber ich finde, das ist eine Kernposition, die man haben muss. Weil Compute, KI, das ist,
ja,
da glaube ich voll dran.
Wird wohl nicht weggehen.
Wachstum. Wird nicht weggehen. Aber Intel ist auch mal weggegangen. Also Intel war ja auch, es gab ja dieses Monopol, Microsoft und Intel, das war das Wintel-Monopol. Und da dachten, oh, da kann nichts schiefgehen. Und jeder, der sich die Intel-Aktie anguckt, der weiß, das kann was schiefgehen. Und da ist aber James Market, deswegen muss man auch immer angucken, können die sich erneuern, haben die den Drive noch, kriegen die Leute? Und wenn jeder da mit eigenen Aktien incentiviert ist und schon Millionär ist in der Firma, dann denkst du dir vielleicht irgendwann so, oh, muss ich nicht mehr so hart ran? Und da muss man eben auch aufpassen, ob der diese Kultur noch weiter besteigern kann. Aber die sind ja auch in allen ESG-Ratings, die können, der behandelt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut. Und also wirklich in allen Metriken ist der Typ großartig. Und top.
So, und jetzt kommen wir zur dritten Position von Holger. Und da muss man ganz deutlich sagen, das ist, also genau wie die anderen beiden Sachen, sind es natürlich, wie im Disclaimer von Christian auch schon gesagt, das sind keine Kaufempfehlungen, das sind auch keine Ratschläge. Aber hier ist es ein bisschen wichtiger, besonders deutlich auch darauf hinzuweisen, dass es wirklich 3-mal so hohe, insbesondere Risiken gibt bei diesem Investment. Die Chancen, da kommen wir auch gleich zu, sind de facto nicht 3-mal so hoch, sondern nur dem Namen nach. Wir reden über den Wisdom Tree, Nasdaq 100, 3-mal daily leveraged. Eigentlich müsste ich ja sagen, 3 times daily leveraged, um es korrekt zu formulieren. In dem ETF sind 300 Millionen Euro immerhin investiert. Und es ist so dieses Thema, dass dabei jeden Tag neu eine geleveragte, also eine gehebelte Position auf den Nasdaq 100 quasi eingegangen wird und gesagt wird, so, von der heutigen Wertentwicklung mache ich einfach das Dreifache. Das Dreifache nach oben oder eben das Dreifache nach unten. Und bei diesem Dreifach nach oben, Dreifach nach unten, gibt es dann in der Praxis ein kleines Problem, was man Fahrtabhängigkeit nennt.
Genau.
Und das ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Und da freue ich mich total, dass du hier bist und das vielleicht ein bisschen anschaulicher rüberbringen kannst als ich.
Na, jeder weiß ja, wenn eine Aktie sich halbiert hat, dann muss sie sich verdoppeln, um wieder hochzukommen. Also wenn sie 50% Minus macht, also wir haben eine Aktie, die ist bei 100, verliert 50%. Wenn sie dann 50% wieder gewinnt, ist man erst bei 75 und noch nicht wieder oben. Und das ist der Effekt, den man eigentlich da hat. Nehmen wir einfach mal an, wir haben jetzt auch wieder den Nasdaq 100, hätten wir bei 100 und jetzt fällt der um 3,33%. Dann habe ich also mal 3 genommen, habe ich also 10%, geht's runter. So, dann sind wir so von 100, sind wir bei 90. Und jetzt denken wir nächsten Tag, wow, wieder 3,33% wieder hoch. Und dann geht's wieder mal 3, haben wir wieder 10% hoch, sind wir bei 99. Also wir haben, obwohl es einmal verloren hat, haben wir einen verloren. Und deswegen ist das Problem, wenn der jetzt sehr stark schwankt, hoch, runter, was er gerade tut, dann ist das natürlich gerade nicht das beste Umfeld. Das beste Umfeld für das Ding ist, wenn es stetig nach oben geht. So war lange Zeit der Fall. Mittlerweile sagen viele, Technologie ist überbewertet in Amerika. Dazu kommt dann noch die andere Geschichte. dass Amerika gerade Vertrauensverlust, Donald Trump, die Leute sind da übergewichtet und wollen auch großzeitig raus. Deswegen, da passiert gerade relativ viel und deswegen macht er halt gerade so. Und dann gibt es wieder die Hoffnungsrallys, oh, ausverkauft und wieder hoch. Das ist für das Ding nicht gut. Dann hat man am Ende vielleicht, wenn er dann ein Jahresplus von, nehmen wir an, er hätte dann 5% im Jahr noch gemacht dieses Jahr, er ist ja fett im Minus, und nehmen wir an, würde es noch machen, hätte man dann nicht von den 5,15 gemacht, sondern hätte dann vielleicht am Ende 7,5 nur. Also dann sieht man, ich habe doch mal 3, wo ist mal 3? Aber weil eben auf dem Weg diese Verluste aufgetreten
sind. Weil die
Schwankungen da sind. Die Schwankungen sind Mist für das Ding. So. Und wenn man auch einmal, wenn der Nasdaq 100 einmal 33% verlieren würde, dann wäre das Ding auch tot.
Oder 28,46%.
Ja.
Weil das ist ja beispielsweise im Jahr 22 passiert.
Nein, aber die muss ja in einem Tag passieren.
Ja, genau, genau.
Aber wenn sie in einem Tag passiert, passiert sie ja nicht.
Wenn sie
in einem Tag passieren. Und das hat er noch nie gemacht.
Genau.
So. Und es gab noch nicht so einen Moment wie beim Dow Jones 1987. Den gab es beim Nasdaq 100 nicht. So.
Und da sind ja mittlerweile auch Schutzmechanismen vorgeschaltet, dass das, glaube ich, im Moment gar nicht mehr so richtig passieren kann, dass der Index so stark nachgeben kann. Also es ist aber zumindest mal im Jahresverlauf passiert, das war 2022, da ist der Nasdaq 100 oder zumindest der ETF darauf um 28,5% gefallen.
Und? Aber da ist er nicht tot.
Und der Wisdom Tree ist in dieser Zeit einfach um 77,5% gefallen, aber genau richtig, was Holger sagt. Das Ding war weiterhin am Leben, ja. Und im nächsten Jahr, da ist dann was ganz Eigenartiges passiert, ja. Was jetzt auch gar nicht so richtig in das passt, was wir gesagt haben. Ich übernehme die Zahlen jetzt aber mal so, wie sie bei Just ETF stehen. Da ist der Nasdaq um 49% gestiegen. Mhm. Aber durch irgendetwas, durch irgendeine Merkwürdigkeit, ist dieser Wisdom Tree nicht um 100 und auch nicht um 150% gestiegen, was dann jetzt das Dreifache wäre, sondern um 188%.
Dann ist wahrscheinlich der Effekt, hast du wahrscheinlich den Effekt positiv, dass du nur nach oben, dass es wenig Schwankung nach unten gab. Also immer wenn es nach unten geht, hast du halt so Rüttelverlust.
Stimmt, natürlich. Wenn sich die einzelnen Performances fortsetzen, dann war es einfach ein sehr, sehr starkes Jahr. Und so auch im letzten Jahr. 33% Kursplus im letzten Jahr beim Nasdaq und also in Euro im ETF und 65% beim dreifach geleveragten, also eine schöne Entwicklung.
Den habe ich auch als Sparplan, das muss man dazu sagen. Also ist jetzt
hattest du oder hattest du?
Nee, den habe ich als Sparplan, aber mit einer kleinen Summe, mit einer kleinen Monatlinie. Und ich möchte einfach mal sehen, wie wirkt das, wie geht das und wie schnell ist man im Plus? Oh, wieder im Minus, oh, wieder im Plus, oh. Ich finde das einfach,
also das
finde ich eine intellektuell spannende Sache. Das persönliche Education ist auch, klar, für mich amüsiert das auch ein bisschen mit, ich habe mit Verlusten nicht so große Probleme. Und insofern ist es was Wunderbares. Aber ich mache das jetzt als Sparplan. Und da stellt man aber fest, man sollte eigentlich den Sparplan zweimonatlich machen mit noch kleineren Summen. Also wenn man einen Broker hat, der keine Gebühren nimmt und wo man nämlich auch nicht so hohe Spannen hat, wenn man den ETF handelt, dann sollte man eher, weil der halt so stark schwankt, dass man diesen Glättungseffekt, den man vom Sparplan hat, den sollte man dann über zweimal im Monat, besser als nur einmal im Monat zu machen.
Also wenn ich mir bei einer Sache sicher bin, dann, dass den Echtgeld-TV-Zuschauern ein Broker sehr, sehr klar einfällt, der gebührenfrei das Ganze macht. Der steht wahrscheinlich jetzt auch hier unten. Ja. Und ansonsten habe ich gehört, Gerüchten zufolge, Scalable hat sogar Konkurrenten, die das auf ähnliche Art und Weise machen. Also da können verschiedene ihre Sparpläne auch machen. Und dafür ist es ja auch gedacht, genau das zu tun. Unter Edutainment-Gesichtspunkten würde ich diesen ETF in der Tat mal ganz gerne mit aufnehmen.
Ja.
Werde das sicherlich auch mal tun, aber im Moment ist eben auch genau die Marktphase, wo ich sage, muss vielleicht nicht sein.
Nee, im Moment ist es wirklich da ist genau das Problem, weil es halt immer häufig runtergeht. Also du willst in diesen nicht runter, weil da hast du die Fahrtabhängigkeit. Also das Schönste ist, wenn er lieber, statt 3 hoch und 3 runter, willst du lieber 0,1% nur am Tag. Also wenn hohe Schwankungen in beide Richtungen sind, das ist halt Mist.
Ja.
So, und das haben wir halt gerade, deswegen wäre es jetzt kein Investment, was ich jetzt jemandem annehme, aber jetzt einfach mal gucken willst, dabei zu sein. Und ich habe meinen normalen Nasdaq 100 Sparplan, den habe ich irgendwann abbestellt. Also der steht da noch, also da wird nicht neu bespart. Und jetzt mache ich nur noch den und ja.
Aber das ist ja auch eine schöne Position. Die entwickelt sich ja auch. Auch das haben wir ja in der Sendung dann vor einer Woche
Der QQQ, der EQQQ in Europa, genau. Und der andere heißt 3QQQ. Ich finde auch schon allein das Kürzel, wegen des Kürzels muss man das auch haben. Ich finde auch Kürzel sind auch was Sinnliches ist. Entweder es ist ein schönes Kürzel, dann finde ich, deswegen finde ich auch, man sollte in Europa das übernehmen, was die Amerikaner haben, dass wir alles ein Kürzel haben. Das haben wir leider in Europa nicht bei vielen Sachen. Wenn wir das auch übernehmen würden, das hätte nochmal so einen Klang, dann kann ich sagen, hey, hast du auch den 3QQQ? Und dann so, ja klar und so.
Und dann reden wir über die Münchner Rücken und sagen, und, hast du die
Muff 2? Bei Bloomberg ist es Muff 2. Ja. Das klingt nicht so toll, aber ich finde so Kürzel ist was Feines. Deswegen ja. 3QQQ sagt mir auch gleich.
Und auch das Nvidia-Kürzel ist ja auch cool. Ich meine einfach
VDA.
Ja.
Ja. Das ist gut. Vielleicht noch, musst du den Leuten noch sagen, was ist der Nasdaq 100? Das ist einfach die 100 größten Aktien, die an dieser Börse Nasdaq gehandelt sind. Das ist auch eine PepsiCo beispielsweise. Also das sind nicht nur,
da ist nicht nur Technologie drin.
Das ist nicht nur Technologie, aber natürlich, die Nasdaq zieht hauptsächlich Technologiefirmen an und deswegen ist es Gros der Technologiefirmen drin. Aber beispielsweise Oracle ist nicht drin. Palantir ist ja gewechselt extra an die Nasdaq, damit sie da reinkommen in diesen Nasdaq 100. Und dann muss man auch gucken, was ist da drin, was ist da nicht drin. Aber IBM beispielsweise ist nicht drin. Weil nämlich IBM irgendwie an den normalen New York Stock Exchange gelistet ist. Und deswegen nur was an der Nasdaq gelistet ist, ist auch im Nasdaq 100 drin. Das muss man wissen noch.
Wir haben einfach Technologie 50%, 15% im Bereich Telekommunikation. Und dann geht es eben auch mal weiter mit was anderem.
Ja.
Nicht Basiskonsumgüter 15%. Basiskonsumgüter sehr wohl, dann mit 5,5%. Also 20% sind im Bereich Konsum
aufgestellt. Wir haben auch Monster. Monster ist auch drin. Monster Beverages. Also wer das mag, Christian, Grüße, gehen raus. Das ist auch dabei. Und meine Beeren sind jetzt noch nicht drin.
Ja, aber Christian macht ja beim Monster beispielsweise extrem akribisch das, was wir als Aktionäre eben auch ganz gerne tun, günstig einkaufen.
Ja, aber das ist ja auch...
Bei Monster ist ja beispielsweise viel preissensibler als
die Leute
als bei einigen Aktien gelegt.
Ich kann dir auch sagen, warum. Weil du bist als Konsument trainiert worden. Deswegen musst du immer aufpassen, wenn du einmal damit anfängst, Rabatte zu geben. Du kaufst eine Monster nie über 88 Cent. Das machst du einfach nicht. Das mache ich bei Red Bull auch nicht anders. Du kaufst es einfach immer im Angebot. Und es gibt es immer irgendwo im Angebot. Und wenn du einmal konditioniert bist darauf, deswegen finde ich auch diese E-Auto-Prämie vom Staat totaler Mist, weil die Leute irgendwann trainiert werden, E-Auto? Prämie. Mist, du musst ein E-Auto kaufen, wenn du ein E-Auto haben willst und nicht, weil du eine Prämie haben willst. Und das ist beim Energy-Drink, du kaufst ja auch nicht die Butter nur, wenn sie im Angebot ist. So. Und deswegen finde ich, wenn du einmal da konditioniert bist, ist halt eine Branche, die du immer, wo du gewöhnt dran bist, immer Rabatte zu kriegen.
Also beim Thema Butter muss ich ein bisschen widersprechen. Ich kaufe die zwar nicht, aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen, sie zu kaufen, weil ich bei uns zu Hause weiß, dass im grünen Kühlschrank noch ungefähr 9 Pakete hinten rechts im Kühlfach irgendwo drin liegen, weil... Könnte ja knapp werden.
Butterberg zu Hause, das ist sehr gut.
Ja, wir haben den haushaltseigenen Butterberg. Also so ein Kilo liegt da immer gefühlt rum.
Habe ich auch so Salzbutter
für. Was ja nicht reicht. Bei 9 Packungen sind es ja über 2 Kilo.
Jetzt die Frage, was über Päckchen. Es gibt auch mittlerweile die 500-Gramm-Päckchen, so große Dinger.
Die haben nicht. Die klassischen, so wie man es kennt.
250.
Genau.
Was habt ihr für? Nein, brauchen wir auch. Muss man jetzt nicht reden. Ist wahrscheinlich die normale. Kennst du den Butterpreis? Wüsstest du ihn? Was ist ja krass?
Im Bereich 2 Euro würde ich
sagen. 1,99 ist wieder gefallen.
Entschuldigung, 2 Euro war top.
Nicht schlecht, das kriegst du. Ja, viele wissen gar nicht.
Aber der war irgendwie bei 3,50.
Nee, 2,39.
Der 50 ist die teure. Der günstige,
Du musst ja immer den Eckpreis nehmen.
Man muss ja immer auch sehen, worüber man sich ärgern kann. Und dann freut man sich natürlich bei 2 Euro, freust du dich ja viel mehr, dass du keine 3,60 ausgibst.
Ja, aber das war ja dann die
Marke. Wir waren ja gerade noch beim WisdomTree Leveraged Nasdaq. Ja, da waren wir gerade, fällt mir gerade so ein. Der läuft ja im Moment nicht so wie geschmiert.
Gar nicht wie geschmiert. Eher so drunter.
So, aber da bleibst du drin und da können wir quasi jederzeit Follow-ups zu machen und so weiter.
Jederzeit, ich kann jederzeit dir meine, aber da es so eine kleine Position ist, wenn jetzt meine Frau das jetzt zufällig zu, die guckt ja immer mal so und denkt so, jetzt hast du das, beispielsweise habe ich ja Puma gekauft wegen des CEO-Wechsels, das hat sie im Fernsehen gesehen, weil ich das mit dem Defner besprochen habe. Und dann kommt sie und sagt, ich war im Edeka, da gab's die Socken bei Puma verramscht und diese blöde Aktie hast du gekauft, bist du wahnsinnig? So, also deswegen muss ich hier noch als System
wenn sie hier noch zuguckt.
Ja.
Wenn sie so dann bin ich gespannt, wie sie sich über den wiedergegebenen Tonfall dir gegenüber artikuliert.
Das weiß ich ja selbst, dass sie da etwas energischer ist, so dass man bei mir auch energischer sein muss, um überhaupt gehört zu bekommen. So, jetzt. Jetzt lachst du. Okay, aber wir waren beim WisdomTree.
Genau, wir waren beim WisdomTree. Ich wollte ja nur eigentlich von der
Also ich werde dabei bleiben und werde ihn weiterhalten, weil ich ja auch hoffe oder setze darauf, dass irgendwann, ich meine, wir haben jetzt diese Phase in Amerika, die einfach total ungewiss ist. So, das sagt ja auch der Finanzminister, sagt ja auch so, wo gibt es halt mal eine Korrektur? Wir wollen hier, ich bin mir halt nicht sicher, ob die wirklich einen Plan haben, die Trump-Administration, wie sie immer versuchen zu erzählen, ja, wir wollen die Gesellschaft irgendwie harmonischer aufstellen, wir wollen, dass die Leute mehr Löhne haben und dass dann halt, wenn es mehr Löhne gibt, können die Gewinne nicht so steigen. Ob es das ist oder ob die einfach nur irgendwie rumzockern und nur Deals machen, das weiß man halt nicht so richtig. Aber auf jeden Fall ist gerade eine Unsicherheit. Aber ich denke mir einfach, Amerika ist so stark, Amerika ist so innovativ, dass irgendwann dieser Nasdaq 100 wieder nach oben gehen wird. Und dann habe ich halt billig eingesagt. Vielleicht wegen dieser ganzen Volatilität habe ich natürlich viel Reibungsverluste, gebe ich dir recht, weil einfach jeden Tag das dreifach gehebelte natürlich Mist ist. Aber am Ende, zack, muss es wieder hochgehen. Und das denke ich halt, ich denke, amerikanisches Tech sollte man nie abschreiben. Und man sollte auch nicht 100% Tech haben, aber man sollte es auch nicht abschreiben. Deswegen bleibe ich bei dieser Position. Aber ich muss schon zugeben, ich habe jetzt in letzter Zeit mehr umgeschichtet. Ich habe mehr beispielsweise einen Hang Seng Tech gekauft, gibt es von HSBC einen super ETF, der ist wunderbar. Oder habe auch mal einen Stock 600, oh, langweilig, Europa. Aber da hatte ich halt einfach ein Untergewicht, habe festgestellt, hey, da muss ich mal was machen.
Und wie findest du, ist ja einer meiner Lieblings-ETFs im Bereich Non-America Investments, MSCI World ex USA?
Das ist für Selbstentscheider ist das halt wirklich ein Segen, weil du kannst einfach dir das so zusammenbauen, deine Welt, wie deine Weltsicht ist. Und musst nicht irgendwie rum, sondern kannst einfach sagen, okay, ich habe die Restwelt.
Also Core-Investment war noch nie so einfach, es für sich so aufzubauen.
Und dann kannst du sagen, mein Amerika, also man sollte Amerika immer zwischen 27%, das ist nämlich der Anteil am Bruttoinlandsprodukt Amerikas, und 70%, das ist der Anteil, wenn man die Marktkapitalisierung von Amerika an der Welt nimmt. Zwischen den beiden Polen soll es irgendwo sein, je nachdem, was man in Sicht hat.
Na, und wenn man sagt, 70 plus 27 sind ungefähr 97 und davon die Hälfte.
Zwei hat man ungefähr 20. unter 50.
Genau.
Das wäre ein guter Kompromiss. So, aber das zwischen den beiden Polen soll es liegen. Man sollte jetzt nicht rum, also ein Basisinvestment, da geht es nicht um Wetten oder um sonst, da geht es einfach darum, ich habe ein Basisinvestment und das will ich auch so haben. Der einzige Nachteil ist, dass du halt immer wieder neu selbst gewichten musst dann. Weil dann irgendwann der Ex-USA dürfte jetzt in diesem Jahr viel besser laufen als der Amerika-Anteil. Und dann musst du wieder irgendwie entweder den einen mehr kaufen und dem anderen ein Stück verkaufen. Das ist halt ein bisschen, da hat man mehr Arbeit. Aber es gibt viele Leute, die lieben das und es gibt andere Leute, die sagen, lass mich damit in Ruhe. Wer sich ja mit in Ruhe lassen will, der kauft halt einfach einen FTSE All World und kauft sich vielleicht noch einen kleinen Anteil Europa dazu und noch ein bisschen Emerging Markets, dann ist er auch fein.
So, und das machen wir dann genauso mit dem Thema Time in the Markets beats Timing the Markets mit deiner bevorzugten Weisheit. Und damit sind wir mit 7 plus 3 und auch mit dem Wisdom Tree für heute durch.
Sehr schön.
Das war Echtgeld TV 7 plus 3 mit Holger Czepitz, dem Schuldensühner. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß, konntet an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was mitnehmen zu Nvidia, zu Münchner Rück und auch zu einem riskanteren Produkt wie dem gehebelten Nasdaq ETC. Und ich freue mich ansonsten darauf, wenn ihr beim nächsten Mal Echtgeld TV auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt ihr gesund, investiert und dann bis nächstes Mal. Tschüss aus Berlin.